Deutschlandfunk.
Ihr kommt nach Hause nach einem langen Tag. Ihr freut euch jetzt einfach auf eure Couch, euer Bett, einfach kurz mal entspannen. Nur, ihr wohnt nicht alleine. Da ist nämlich noch euer Ex-Partner. Ihr habt euch getrennt, aber noch hat keiner von euch eine neue Wohnung. Dabei bräuchtet ihr einen Rückzugsort, denn da sind ganz viele Gefühle.
Die Person, von der ich eigentlich getröstet werden wollte, konnte mich ja nicht wirklich trösten, weil sie der Ursprung für meine Traurigkeit war.
Wie funktioniert eine Trennung, wenn ihr mit der anderen Person weiter eine Wohnung teilt?
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Hier im Podcast schauen wir auf Gefühle, die uns im Alltag beschäftigen. Wir gucken auf die Ursachen, die gesellschaftlichen Zusammenhänge und gehen mit Lösungsvorschlägen raus. Trennungen sind ja meistens echt hart. Aber gerade wenn man zusammen gewohnt hat, stelle ich mir das nochmal eine Stufe härter vor. Wenn dann nicht direkt eine Person ausziehen kann, muss man ja irgendwie mit dieser Wohnsituation klarkommen. Wie wohnen wir weiter mit unserem Ex zusammen? Wie kommen wir so mit der Trennung klar und schaffen es, die Beziehung abzuschließen? Und was ist eigentlich, wenn wir wieder neu daten wollen? Alicia und ihr Ex-Partner waren 4 Jahre zusammen, dann hat er sich von ihr getrennt. Die beiden haben dann aber noch 3,5 Monate nach der Trennung zusammen in der gemeinsamen Wohnung gewohnt.
Die ersten 2 Wochen waren ganz schlimm, weil vorher weiß man ja immer genau oder meistens ganz genau, was der Partner so macht und wie es ihm geht und wenn er irgendwie verabredet ist, mit wem er sich trifft oder was er unternimmt. Und wenn man sich trennt, dann ist das natürlich von jetzt auf gleich weg. Dann so einen harten Cut zu haben in der Kommunikation und auch in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, aber dann trotzdem noch zusammen zu wohnen und sich jeden Tag zu sehen, ist ein ganz, ganz surreales Gefühl. Also das war wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, eine Trennung ist immer schwer, aber das hat es dann natürlich nochmal doppelt und dreifach schwer gemacht, so die ersten Tage überhaupt auch klarzukommen mit der Situation.
Hattet ihr eigentlich vorher irgendwie kommuniziert, wie eure, Zwangswohngemeinschaft verlaufen wird?
Tatsächlich gar nicht. Also wir haben zwar drüber gesprochen, wer wo schläft. Also das haben wir natürlich räumlich getrennt. Mein damaliger Partner ist dann ins Wohnzimmer gezogen und ich bin im Schlafzimmer geblieben. Aber das war es tatsächlich auch. Also über mehr haben wir gar nicht wirklich gesprochen.
Und gab es da Momente, wo du gemerkt hast, jetzt wird es mir zu viel, ich hätte eigentlich vorher kommunizieren sollen, das geht für mich nicht? Was waren das für Momente?
Also ich glaube, so richtige, ich wollte gerade sagen, Grenzüberschreitung gab es gar nicht. Also wir sind uns beide sehr viel aus dem Weg gegangen. Das hat es dann natürlich ein bisschen vereinfacht. Das, was, glaube ich, für mich am schwierigsten war, wenn er über Nacht weggeblieben ist, das ist jetzt nicht oft passiert, aber es gab 1-2 Situationen, weil das hat mich dann natürlich auch nervös gemacht im Sinne von, ist er jetzt einfach nur bei jemandem über Nacht Besuch oder ist dem was passiert? Kann ja auch sein. Und da war es dann ein bisschen schwierig, weil ich dann natürlich nachgefragt habe, aber natürlich auch keine Grenzen dann mal beim Partner überschreiten wollte und irgendwie Fragen stellen wollte, die man vielleicht nicht mehr stellen sollte, wenn man getrennt ist, die mich dann auch nichts mehr angehen.
Und wie hat sich die Dynamik zwischen euch dann verändert, so im Alltag? Ich meine, klar, ihr seid euch viel aus dem Weg gegangen, aber ihr hattet ja trotzdem irgendwie noch einen gemeinsamen Haushalt.
Tatsächlich war das sehr friedlich. Also ich glaube, man denkt häufig, ja, dann streitet man sich noch mehr, aber tatsächlich haben wir von jetzt auf gleich gar nicht mehr gestritten. Also wir haben uns vorher wesentlich mehr gestritten als nach der Trennung.
Ah, spannend.
Und es war eigentlich sehr friedlich, fast so ein bisschen, je länger die Trennung war, also wir haben ja schon 3,5 Monate ja noch zusammen gewohnt. Je länger der Trennungspunkt sozusagen her war, desto freundschaftlicher wurde das Verhältnis, würde ich mal sagen. Also man hat sich dann auch mal in der Küche irgendwie kurz 5 Minuten irgendwie unterhalten, was so Neues gibt. Also das war eigentlich echt entspannt dann zum Ende hin sozusagen.
War es wirklich alles so reibungslos? War es wirklich so, ach guck mal, jetzt sind wir getrennt, na super, jetzt sind wir nur noch Friends? Oder musstest du irgendwann so ein bisschen dein Verhalten anpassen, zum Beispiel eben bei diesem, wenn dein Ex-Partner über Nacht weg war und du irgendwie anders damit umgehen musstest?
Also am Anfang, glaube ich, so die ersten 2 Wochen waren da besonders schwierig, weil es da auch immer noch mal Gespräche gab, ist es jetzt wirklich endgültig oder nicht? Da waren die Gefühle natürlich auch noch sehr hoch und man war sehr traurig und sehr emotional, sehr verwirrt. Und ich habe auch häufiger da das Gespräch nochmal gesucht und gefragt, so, ne, ist es jetzt wirklich eine Trennung oder ist das jetzt nur irgendwie ein sehr, sehr großer Streit? Und da war es, glaube ich, auch für meinen Ex-Partner, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber auch nicht so einfach, weil ich halt dann teilweise einfach sehr am Weinen war und sehr emotional war. Und für mich ist es natürlich auch nicht einfach gewesen, weil die Person, von der ich eigentlich getröstet werden wollte, konnte mich ja nicht wirklich trösten, weil sie der Ursprung für meine Traurigkeit war. Also das war, glaube ich, die größte Hürde. Und dann sozusagen der weitere Verlauf, wo wir beide uns gut mit der Trennung arrangiert hatten und zwar viel aus dem Weg gegangen sind, aber natürlich trotzdem irgendwie zu Hause gesprochen haben, war es, glaube ich, eher die größte Herausforderung, trotzdem eine gewisse Distanz zu wahren. Also dann nicht eben zu sehr in dieses freundschaftliche Verhältnis reinzugehen, weil ich glaube, das verwirrt einen dann natürlich noch mehr. Da muss man dann wirklich selber an sich halten und sagen, okay, ich gehe jetzt nicht zu ihm ins Zimmer und quatsch da eine halbe Stunde und wir essen nochmal nett zusammen, sondern wir sind getrennt und auch wenn wir uns gut verstehen und ne, ein harmonisches Beisammenleben hier noch haben, notgedrungen, ist es trotzdem eine Trennung und da muss man sich dann auch einfach ein bisschen zurücknehmen.
Hattest du sonst noch andere Strategien, die dir geholfen haben, diese Zeit zu überstehen?
Viel rausgehen, viel mit Freunden machen, viel mit anderen Menschen drüber sprechen. Ich habe mir tatsächlich auch eine Liste gemacht mit Gründen, weshalb mein Ex-Partner nicht der Richtige für mich ist. Und das hat mir gerade so in den ersten 2 Wochen, wo ich halt sehr traurig war, sehr geholfen, weil man ja dann doch neigt, die negativen Sachen so ein bisschen beiseite zu schieben und die Gründe für die Trennung, sondern sich nur noch an das Schöne, was man mal hatte, zu erinnern. Und die habe ich mir dann immer vorgelesen. Das hat auf jeden Fall geholfen.
Ich denke bei Alicia irgendwie noch ein bisschen drüber nach, dass es sich angefühlt hat wie ein Scheitern. Ich frage mich, ob es sich für sie größer angefühlt hat, weil sie mit ihrem Freund zusammengezogen war. Weil irgendwie fühlt sich Zusammenziehen als Paar ja schon wie ein ziemlich großer Schritt an. Wir wollen mal kurz in der Soziologie nachfragen, ob das wirklich so ein Ding ist, dass das ein Meilenstein für Paare ist. Dazu haben wir Markus Keindl gefragt. Er ist Soziologe an der Uni Wien. Und er erforscht nicht nur, wie Paare zusammenleben, sondern auch das Gegenteil, living apart together. Also eine Beziehung führen, aber nicht zusammen wohnen. Das ist bei unter 30-Jährigen oft die Vorstufe zum Zusammenwohnen. Living apart together als dauerhaftes Modell, statt nur ein Übergangszustand, ist gesellschaftlich nicht so etabliert. Also vom Umfeld, gerade wenn man eher konservativer lebt, wird eher erwartet, dass man irgendwann als Paar zusammenzieht, vor allem wenn Kinder dazukommen. Und eine Beziehung verläuft auch einfach anders, wenn man nicht gemeinsam wohnt.
Man verbringt vor allem die Freizeit miteinander, die schönen Dinge, die Haushaltsaufteilung, wo es zu Streitigkeiten kommen kann, fallen weg. Das vermeidet bis zu einem gewissen Grad die Konflikthaftigkeit in der Beziehung. Es erhöht allerdings auch einen gewissen Druck. Man will die schöne Zeit miteinander verbinden.
Insgesamt zeigt die Studie von Markus Keindl, Paare, die zusammenwohnen, sind im Schnitt glücklicher. Und das gilt für alle Altersgruppen. Aber wie ist es dann, wenn ihr weiter zusammenwohnt, aber die Beziehung scheitert? So wie bei Alicia. Und was ist, wenn wir dann eine neue Person zum Daten kennenlernen? Alicia hat nämlich ihren jetzigen Partner kennengelernt, als sie noch in der Wohnung mit ihrem Ex gewohnt hat. Und sie sind sogar währenddessen schon zusammengekommen. Aber wie war das dann mit ihrem Ex?
Also, der wusste davon gar nichts. Also es war für mich auf jeden Fall sehr, sehr schwer, weil man auf der einen Seite ja noch in den Räumlichkeiten der Vergangenheit mit dem Partner aus der Vergangenheit, dann Ex-Partner, zusammenlebt und ja auch noch nicht so einen klassischen Abschluss hat, der ja durch eine räumliche Trennung dann kommt. Und dann halt parallel jemand Neues kennenzulernen, was zwar nicht geplant war, aber dann halt passiert ist, war sehr schwer für mich zu handeln. Da habe ich auch am Anfang sehr viel mit so Gewissensbissen tatsächlich irgendwie zu tun gehabt, weil ich gedacht, oh Gott, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich so schnell schon wieder jemand Neues kennenlerne? Was denken irgendwie andere Leute? Was ist, wenn mein Ex-Partner vielleicht das irgendwie mitbekommt? Weil ich wollte das natürlich jetzt ihm nicht so auf dem Silbertablett präsentieren, auch um Konflikte zu vermeiden. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung.
Und wie offen hast du die Situation von vornherein in der Kennenlernphase mit deinem jetzigen Partner kommuniziert?
Der wusste das von Anfang an.
Na ja.
Genau, wir kennen uns über eine gemeinsame Freundin und er war auch frisch getrennt. Und dadurch haben wir sozusagen den Kontakt überhaupt erst sozusagen aufgebaut, weil wir beide im selben Boot saßen und dann natürlich gefragt haben, ne, wie geht's dir und wie läuft's und so. Genau, deswegen, der wusste das von Anfang an.
Mein Eindruck ist, dass Alicia es recht gut geschafft hat, sich mit der Situation zu arrangieren. Aber es war bestimmt sehr stressig, gerade weil das eigene Zuhause dann ja zu so einem Problemort wird. Ich habe Lena Kager um Rat gefragt. Sie ist Beziehungscoach und Paarberaterin und kennt die häufigsten Fehler, die Paare machen, wenn sie nach einer Trennung weiter zusammen wohnen bleiben.
Die Fehler, die ich sehr oft höre, sind, dass man die Erwartungshaltungen, die man untereinander hat, nicht gut ausgesprochen hat. Das heißt, wir sehen, Kommunikation ist so das A und O, wenn man nach der Trennung noch zusammen wohnt. Es geht da auch so um eine Art Neubewertung, die im Alltag sehr wichtig ist. Wenn zum Beispiel einer einem noch den Kaffee so wie sonst immer in der Früh bringt und der andere sich denkt, ah, es gibt doch noch Hoffnung oder das bedeutet irgendwie mehr, als es tatsächlich ist, dann wird das zu einem Problem führen. Was sonst noch oft so ein Problemfeld ist, ist, dass man die Routine im Alltag auch nicht neu gestaltet hat und dass einfach Dinge, die früher zur Trennung geführt haben, nach wie vor präsent sind und nicht geklärt werden, weil man auch gar nicht mehr diesen Anspruch hat von, wir sollten sitzen und die Dinge ausreden, weil man ist ja schon getrennt. Das heißt, viele Konflikte, die entstehen, gar nicht so wegen der Trennung, sondern weil die alten Beziehungsmuster dann weiterlaufen.
Das heißt, dadurch, dass die räumliche Abgrenzung fehlt, bleibt man so in diesen alten Dynamiken. Und man kann ja diese räumliche Grenze erstmal nicht setzen, offensichtlich. Man ist ja in einer Wohnung.
Ja.
Welche Art von Grenzen sollten wir dann in dieser Situation sonst setzen? Welche werden dann besonders wichtig?
Ich teile das immer gern ein in so einerseits emotionale Grenzen, die man setzt. Da ist man auch wirklich selbst dafür verantwortlich, das zu tun. Und das andere sind die strukturellen Grenzen. Das ist in der Verantwortung von beiden, weil da muss man auch wieder drüber reden. Und bei den emotionalen Grenzen ist es für sich selber ganz klar anzuerkennen, die Beziehung, die ist jetzt vorbei. Und ich muss meinem Gegenüber auch tatsächlich eine andere Rolle geben. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel traurig bin oder einen schweren Tag hatte, soll ich mich auch nicht so wie sonst immer trösten lassen oder mich dort unterstützen lassen oder auch in anderen Worten meine Emotionen über den anderen regulieren, sondern es ist dann die Eigenverantwortung, sich selbst zu trösten, sich selbst wieder aufzumuntern, zu motivieren, seine Lebensziele zu verfolgen und so weiter. Und dann gibt es diese strukturellen Grenzen, wo es einfach ganz wichtig ist, auch so von der Ressourcenaufteilung her zu sprechen. Ja, früher hat in der Beziehung einer vielleicht mehr Geld mit eingebracht und der andere vielleicht mehr Freunde oder mehr Soziales mit eingebracht oder mehr zugehört. Und hier ist es ganz wichtig, auch drüber zu sprechen. Ich habe zum Beispiel auch in meinem Coaching sehr viele Frauen, die nach wie vor weiter die Wäsche vom Mann mitmachen oder man kocht wieder für den anderen mit. Und da ist es wichtig, einfach drüber auch zu sprechen. Hey, nur weil es immer so war, wird es jetzt nicht immer so weitergehen? Wie teilen wir uns das alles neu auf?
Ich höre gerade bei dir raus, Kommunikation total wichtig, man sollte über alles sprechen. Das leuchtet auch voll ein. Gleichzeitig frage ich mich, man ist ja nicht mehr auf dieser krassen Vertrauensebene. Also sollte es auch Tabuthemen geben, solange man noch zusammen wohnt? Ich denke da natürlich an das Offensichtliche, also zum Beispiel, naja, datest du schon wieder?
Ja, genau. Und da sind wir in dem Feld. Es ist ganz wichtig, sich vorher auszumachen, was sagen wir einander und was sagen wir einander nicht. Weil angenommen, es kommt jetzt einer irgendwann total untypisch spät abends heim und sitzt dann da noch lange rum und hat einen fetten Grinser im Gesicht. Natürlich wird sich der andere denken, ah, was ist bei dir los? Und will neugierig nachfragen. Nur da ist so die Frage, hat man auch quasi das Recht dazu? Aber eigentlich wohnt man ja noch zusammen und das soll auch der sichere Hafen sein. Und daher sollte man sich wirklich im Vorhinein ausmachen, ab wann sagen wir einander, dass wir neu daten? Und so, dass es entweder zu der Frage kommen kann, also aus Gutem heraus, oder der andere auch weiß, out of respect frage ich nicht mal mehr, weil das ist jetzt diese neue Privatsphäre, wo wir die Grenze gezogen haben. Ich finde das einfach so ein wichtiges Thema, dass man sich, gerade wenn man dann noch zusammen wohnt, oft im Vorhinein die Dinge ausmacht, weil so eine Art Fehler, wenn man so will, den sehr viele machen, ist, dass sie sich erst in der Krise dann die Dinge ausmachen. Es wird dann immer noch mal ein bisschen anders sein, wenn das Leben wirklich dann da ist mit den neuen Umständen. Aber wenn man im Vorhinein das mal ein bisschen abgesprochen hat, dann hat man vielleicht 80-90% schon mal abgefangen.
Wie sinnvoll ist es denn, überhaupt weiter auf so ein freundschaftliches Verhältnis zu gehen? Also ich finde, der erste Eindruck ist ja so ein bisschen, ach, ist ja nett, wenn man irgendwie friedlich und freundschaftlich miteinander umgeht. Aber erschwert das nicht auch so ein bisschen den Trennungsprozess?
Es ist auf jeden Fall wichtig, freundschaftlich miteinander umzugehen, vor allem auch, weil man ja zu Hause noch wohnt. Ja? Und das Zuhause soll immer ein Ort sein, wo man keine Maske trägt und einfach nur so sein kann. Und es ist so die Frage, wenn der Umgang nicht freundschaftlich ist, was soll er denn sonst sein? Und er soll auf keinen Fall kalt und hart sein. Aber eine Freundschaft hat auch ganz klare Grenzen, wie beispielsweise, man flirtet nicht einfach so miteinander. Nur weil der Abend gerade so schön ist. Und es gibt auch kein noch schnell ein Küsschen mehr oder so irgendwie. Und in einer Freundschaft ist auch ganz klar, ich strebe keine Beziehung mit dir an. Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass man dann dieses Neue miteinander findet. Ja, worüber können wir gut reden, was keine Aufarbeitung der Beziehung ist und auch kein beziehungsähnliches Thema ist, aber vielleicht ein tolles Hobby, ein Interesse. Ist ja wunderschön, wenn man das dann so hinkriegt.
Wie schaffe ich es denn, irgendwie innerlich loszulassen von dieser Beziehung, auch wenn sie mir ja von den äußeren Umständen basically die ganze Zeit vor Augen geführt wird?
Ja, da ist es sehr wichtig, dass man so eine Art innere Ordnung hat. Das heißt, man gibt der Beziehung, so wie sie passiert ist, einen Platz im eigenen Leben und sagt dann, das war gut und es ist vorbei und jetzt mache ich was anderes. Wenn man immer noch bei ja, aber landet, dann wird man wahrscheinlich ein Problem haben. Und das ist auch das, wo wirklich jeder selber verantwortlich ist, dieser Beziehung den Platz zu geben, den sie hat und in seinen eigenen Mustern und Routinen weiterzugehen. Und das darf man auch nicht vergessen, dem Ex-Partner oder Ex-Partnerin eine Art Neubewertung zu geben. Also wer bist du jetzt in meinem Leben? Ja, okay, du hast den Titel Ex-Partner, aber bist du jetzt mein WG-Kollege oder mein bester Freund oder mein Hobbypartner für Fußball spielen oder was ist deine Funktion sozusagen? Also sich wirklich in den Rollen, neue Rollen zu geben, das hilft enorm.
In den meisten Fällen wird es ja wahrscheinlich so sein, dass dieses Zusammenwohnen mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin zeitlich begrenzt ist. Aber wenn dann eine Person auszieht, ist das laut Lena Karger auch nochmal so ein ziemlich emotionaler Punkt.
Dann kommt es auf jeden Fall oft nochmal zu gewissen Verlustängsten, weil man ja gewohnt ist, jetzt noch die Person ein Stück weit behalten zu haben. Und manche Menschen machen dann oft so einen Deutungsfehler und glauben, ah, wenn ich die Person jetzt noch so, jetzt doch so vermisse oder mich doch so komisch fühle beim Auszug da, ist das nicht vielleicht doch Liebe? Und sich hier zu erinnern, dass Verlust nicht gleichzusetzen ist mit Liebe, obwohl das in unserem Denken oft sehr so verankert ist, dass man glaubt, ich würde dich doch gar nicht so vermissen, wenn ich dich nicht eigentlich noch lieben würde. Und sich hier zu erinnern, Liebe ist von der Energie oft eher so eine Zuwendung und kein Festhalten. Das heißt, man muss sich auch, wenn man nach der Trennung zusammen wohnen bleibt, darauf einstellen, dass man dann halt zu einem späteren Zeitpunkt auseinanderziehen wird und dass das dann auch okay sein muss.
Ich glaube, das fand ich an der heutigen Folge am überraschendsten. Also, dass dieser Punkt des Auseinanderziehens nochmal so emotional sein kann, dass man vielleicht sogar denkt, dass man es mit der Beziehung nochmal versuchen sollte. Aber da hilft wahrscheinlich Alicias Strategie, die Liste durchgehen, warum die Person nicht die richtige war. Das Team für diese Folge: Philipp Adelmann, Bettina Brecke, Jewgenia Scherbakowa, Ivy Norti, Anne Bohlmann, Friederike Seeger und ich, Pschemmer Gluck. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.